Herzlich willkommen zu Folge 230 des FAZ-Einspruch-Podcasts, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute ist der 26. Oktober. Mein Name ist Stefan Klenner und mir in Frankfurt sitzt wieder Patrick Barners gegenüber. Hallo, Herr Barners.
Hallo, Herr Klenner.
Heute haben wir wieder eine ganze Palette an Themen im Podcast. Gleich zu Beginn geht es um das Verhältnis von Kunst und Urheberrecht. Da haben wir hohen Besuch hier aus der Redaktion, nämlich unseren Feuilleton-Herausgeber Jürgen Kaube.
Herr Kaube hat vor 2 Wochen im Feuilleton berichtet über eine interessante Verhandlung des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten. Und da ging es um einen der berühmtesten Künstler der Welt, Andy Warhol, und eine Porträtserie, die Warhol von dem Popstar Prince angefertigt hat, nach seinem bekannten Verfahren, dass er also auf vorhandene Fotografien zurückgegriffen hat. Und die Fotografin dieser Vorlage, die hat nun gegen die Erben von Warhol geklagt, und es zeigt sich dann, dass das Gericht sehr, sehr grundsätzlich darüber beraten hat, was Kunst ist und wie weit die Freiheit der Kunst da geht, wo Künstler von vorhandener Kunst Gebrauch machen.
Das ist eine Frage, die weltweit Künstler beschäftigt, die auch immer wieder in Deutschland diskutiert wird. Wir hatten vor kurzem im FAZ-Einspruch-Magazin einen Gastbeitrag von einer Rechtsreferendarin, die hier bei der FAZ ihre Wahlstation im Referendariat gemacht hat und die sich mal mit dem Thema ganz auch aus deutscher Sicht auseinandergesetzt hat. Die Abonnenten von FAZ Einspruch können den Beitrag kostenlos lesen. Wir haben ihn natürlich in unserem Artikel zum Podcast verlinkt. Und wer noch kein Einspruch-Abo hat, kann unter faz.net/Einspruch testen für 4 Wochen ein kostenloses Probeabo abschließen.
Direkt danach werden wir beide über das geplante Hinweisgeberschutzgesetz sprechen. Dazu gab es in der vergangenen Woche eine Anhörung im Rechtsausschuss des Bundestages, in der die geladenen Sachverständigen recht unterschiedliche Auffassungen zu diesem Gesetzentwurf vertreten haben.
Wir gucken uns diese unterschiedlichen Auffassungen dann genauer an, und direkt im Anschluss wird es wieder literarisch, wie immer in den Folgen mit Patrick Barners. Sie werden sich mit unserem Kollegen Reinhard Müller über ein Buch des früheren Verfassungsrichters Dieter Grimm unterhalten, wo es ein bisschen auch um das Verhältnis von Historikern und Juristen geht.
Und dem gerechten Urteil geht es heute um ein Urteil aus dem Strafrecht, und zwar um einen Freispruch in einem sehr, sehr gruseligen Fall, einem Fall, der vor 4 Jahren in ganz Deutschland für Entsetzen sorgte und dessen Verhandlung nun eine überraschende Wende genommen hat.
Eine überraschende und ich glaube auch ganz positive Wendung. Und ganz zum Schluss der Sendung werden wir dann noch auf einen juristischen Aufsatzwettbewerb hinweisen, wo es ein Preisgeld von 10.000 Euro gibt, also nicht wenig. Lohnt sich also auf jeden Fall bis zum Schluss dabei zu bleiben. Und jetzt starten wir mit dem Austausch mit Jürgen Kaube.
Mein Name ist Dr. Tilman Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Ja, jetzt begrüße ich hier im Podcast-Studio Jürgen Kaube, den für das Feuilleton zuständigen Herausgeber der FAZ. Guten Tag, Herr Kaube.
Guten Tag.
Sie haben vor 2 Wochen im Feuilleton einen Artikel geschrieben über einen Prozess, der jetzt den Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten erreicht hat. Da geht es um einen sehr berühmten Namen, den von Andy Warhol. Was hat Sie gereizt daran, diesen im fernen Washington verhandelten Prozess zum Gegenstand eines Artikels bei uns zu machen?
Ja, es ist ja so, dass es ist ein Urheberrechtsprozess und ich finde den gesamten Komplex Urheberrecht, Markenrecht, was darf man eigentlich verkaufen, was darf man nachahmen, was gehört jemandem am geistigen Eigentum, wo ja das geistige Eigentum nicht im strikten Sinne ein Eigentum ist, also man bei einem Stück Brot, das kann nur der eine essen oder der andere, aber bei einem Text, wenn der eine den singt, kann der andere ihn ja trotzdem immer noch singen, haben wir so ein Gebiet erreicht, ich würde das immer so ein bisschen nennen, die Metaphysik unserer Wirtschaftsform. Also was ist Eigentum, was begründet das in solchen Fällen? Und das ist ein solcher Fall und da geht es um das Recht auf Nachahmung oder Nutzung von anderen geistigen Leistungen.
Es ist interessant, dass Sie jetzt schon das Stichwort der Metaphysik hier verwenden. Es wurde also da verhandelt, ein Fall, wo es um Werke von Andy Warhol geht, der, als er Porträts, eine Serie von Porträts des Popstars Prince herstellte, wie er das ja fast immer gemacht hat, dann auf eine fotografische Vorlage zurückgegriffen hat. Die Fotografin hat nun als dann später noch einmal eines dieser Bilder von Warhol veröffentlicht wurde, hat dann die Erben von Warhol verklagt und die amerikanischen Gerichte haben sich damit beschäftigt und der Supreme Court muss dann Gesichtspunkte anwenden, die erstmals entwickelt wurden in Amerika in einem Urteil aus dem Jahr 1841, wo es im Grunde um einen Plagiatsfall ging, wo jemand eine Biografie von George Washington plagiiert hatte. Und wenn man das jetzt im Nachhinein so liest, denkt man da, die Sache liegt eigentlich recht einfach. Aber der Richter, der damals das Urteil schrieb, Joseph Story, einer der berühmtesten der amerikanischen Richter, machte dann so nebenbei eben die Bemerkung, dass Patente und Urheberrechtsfragen mehr als alle anderen Rechtsfragen eben so etwas wie die Metaphysik des Rechts berühren, wo sozusagen die Unterscheidungen gar nicht subtil genug sein können.
Ah, das war mir gar nicht bewusst, dass ich jetzt nur meinerseits Herrn Story geplagiiert habe.
Wobei er ja mehr als 70 Jahre tot ist, insofern
darf ich das. Das ist ein Punkt, den man beachten muss. Also man darf Dinge durchaus nachahmen und ist sehr frei darin. Wenn eine gewisse Zeit verstrichen ist, das ist je nach Rechtssystem eine unterschiedlich lange Zeit, mal sind es 50 Jahre, mal sind es 70 Jahre. Der Fall, um den es jetzt hier geht, ist eben der Fall, dass diese Fotografin, die wohl ein gewisses Renommee hat in dem Bereich der Pop- und Rockmusik, die ist wohl spezialisiert auf Porträts von Rockmusikern, dass die diesen Prince fotografiert hatte zu einem Zeitpunkt, als er noch nicht sagenhaft berühmt war. Dann wurde er sagenhaft berühmt und eine Zeitschrift gab den Auftrag an Andy Warhol, ein Bild von ihm herzustellen oder mehrere Bilder und hat sich dafür die Lizenz bei dieser Fotografin besorgt. Die wurde auch bezahlt und Warhol hat ein Bild gemacht, das kam zum Abdruck, aber er hat mehrere Bilder gemacht, eine ganze Reihe, etwa 20 Bilder und 16 sind es genau. Und die sind zunächst nicht verkauft worden, aber die sind in der Erbmasse der Warhol-Stiftung. Und die sind eingegangen in eine spätere Magazinproduktion desselben Verlags. Und da, sagt die Fotografin, habe sie erfahren, dass da also mehrere Fassungen da sind. Da wurde sie nicht mehr genannt, da wurde sie auch nicht mehr entlohnt. Man kann jetzt darüber reden, das ist im Prozess natürlich dann ein Thema, ob das stimmt, dass sie erst da Kenntnis davon erlangt hat. Da geht es auch um Fristen, ab wann man eigentlich sich beschweren kann, dass man plagiiert worden ist. Das kann man dann nicht beliebig spät anmelden. Aber nehmen wir mal an, das war so. Und dann sagt sie jetzt, ich bereite eine Klage vor gegen diese Erben, weil es handelt sich bei diesem Bild von Warhol um eine nicht maßgebliche Veränderung meiner Fotografie, die erkennt man wieder. Mhm. Und es gibt, das ist ein weiteres Argument in dem Prozess, es gibt eine Art Rivalität dieser beiden Bilder. Wenn nämlich jetzt eine Zeitung, zum Beispiel wir, ein Bild von Prince bestellen würden, dann hätten wir ja die Auswahl zwischen dem Warhol-Bild und dem Bild der Fotografin. Und insofern gibt es eine Art gemeinsamen Markt und dann den Verdacht einer Art Schädigung ihrer Marktposition durch den prominenten Bildbearbeiter Warhol.
Im amerikanischen Recht gibt es dann den hier dann einschlägigen Begriff des Fair Use, also eines Nutzens, eines Gebrauchs, den man hier dann macht von diesem geistigen Eigentum, was eigentlich jemandem anderen gehört und wo es aber dann trotzdem juristisch als gerecht oder erlaubt, fair bewertet wird, wenn eben jemand anders von diesem Eigentum Gebrauch macht. Da wird also das Urheberrecht soweit eingeschränkt. Und in dem Instanzenzug hin zum Supreme Court gab es dann auch zwei Urteile, die dann unterschiedlich ausfielen. In der ersten Instanz bekamen die Erben von Warhol Recht. Und in der zweiten Instanz hat aber dann das Berufungsgericht dann genau das Kriterium angewandt, das Sie auch gerade zitiert haben, mit dieser Wiedererkennbarkeit, und hat auch eigentlich auf so eine, was bei Kunst ja erstmal auch naheliegt, auf so eine optische Wiedererkennbarkeit gesetzt und gesagt, wenn man diese beiden Bilder eben dann nebeneinander legt, dann sieht man in der Tat, das eine war die Vorlage des anderen, und da haben dann die Berufungsrichter in der zweiten Instanz gesagt, ja, das ist dann eben nicht das eigene genug, sondern eben dann doch der Missbrauch eben dieses fremden Eigentums. Und ich glaube, sie hatte ja dann auch, weil es hier um Kunst geht, sozusagen besonders fasziniert, was für Weiterungen sich dann ergeben, wenn man sich eben überlegt, ist das zum Beispiel eben dieses Kriterium, nachdem dann die Fotografin Recht bekäme, solange man es wiedererkennen kann, wird schwierig, das sozusagen zu erlauben. Diese Weiterungen interessiert, die das dann hat, wenn man sich eben überlegt, nach welchen Techniken wird sonst überall der Welt eben auch Kunst produziert.
Ja, im Grunde ist natürlich diese Formel vom Fair Use unter anderem eingeführt worden, weil es ja evident ist, dass alle Kunst, die es gibt, irgendwie aus anderer Kunst besteht. Also ich glaube, Homer könnte ziemlich viel einklagen, wenn es nicht verjährt wäre, wenn man sich überlegt, wie viele Leute seine Mythen genutzt haben. Bücher bestehen aus anderen Büchern, Bilder berufen sich auf andere Bilder, Musik zitiert etwas. Es gibt Parodie, also ein ganzes Genre, das von vornherein sagt, hier wird etwas, was es schon gibt, mit Veränderungen versehen und dann nochmal sozusagen zur Aufführung gebracht. Und insofern ist also die Ermöglichung von Kunstproduktion überhaupt ein bisschen daran gebunden, dass man es nicht zu streng nimmt mit dem geistigen Eigentum. Mm. Und zugleich möchte man aber natürlich verhindern, dass kopiert wird. Und es gibt einen relativ berühmten Fall mit dem Künstler Jeff Koons. Der hat eine Postkarte, die es gab, von einem Ehepaar, das eine Reihe von Hunden auf dem Schoß hat, so eine Kitsch-Postkarte würde man eigentlich sagen, dazu genutzt, um seiner Mannschaft, also er hat das gar nicht selber gemacht, zu sagen, macht mir daraus eine Skulptur. Und die Skulptur ist eigentlich ziemlich genau die Umsetzung dieser Postkarte, koloriert, das ist der Unterschied. Und dann ist der Fotograf der Postkarte vor Gericht gezogen und hat gesagt, nee, das hat einen zu geringen Abstand, und hat auch Recht bekommen. Mhm. Und Koons Argumentation, ja, er habe auf den Kitsch hinweisen wollen und eine Kritik der wahren Welt und was aufgeboten wurde, da sagte das Gericht einfach, das hättest du auch mit einer eigenen Erfindung machen können. Dazu hättest du nicht einfach eine Vorlage übernehmen müssen. Und das ist jetzt die Frage bei Warhol, ist das der Fall. Das Bild, das Warhol davon angefertigt hat, von der Vorlage, ist ein bisschen verändert. Er hat es ein bisschen beschnitten. Man sieht eigentlich nur noch den Kopf von Prince und nicht mehr die Hosenträger, die er auf dem Originalbild anhat. Es gibt auch Originalbilder, da sieht man ihn praktisch als Torso. Das ist bei Warhol alles nicht der Fall. Er hat es eingefärbt, wie er das so macht. Und er hat Konturen nachgezogen, Konturen der Haare und der Augenbrauen und so weiter. Wie wir das auch von diesen berühmten Bildern kennen, Marilyn Monroe, Liz Taylor, ich weiß nicht, es gibt noch bestimmt noch andere, Mao Zedong. Das sind ja auch alles so Bildbearbeitungen. Und interessant ist, dass Warhol selber die Kopie von Bildern seiner eigenen Arbeit gefördert hat. Es gibt offenkundig eine Kunstbewegung, die sich Appropriation Art nennt, schon seit längerem, deren Witz es ist, Originale einfach zu kopieren und dann unter dem eigenen Namen, also nicht als Fälschung, also es wird, die Unterschrift wird nicht kopiert, in Museen aufzuhängen, als Kommentar zu so Fragen wie Echtheit, Authentizität, Originalität. Und mehrere, also ich glaube, zwei Künstler dieser Bewegung sind von Warhol unterstützt worden, indem er ihm Zugang zu seiner Siebdrucktechnologie gegeben hat, damit sie solche Kopien herstellen können. Nun würde wahrscheinlich Frau Goldsmith, die Klägerin, sagen, das kann nicht in Belieben des Künstlers gestellt werden, das Kopieren. Also er kann das gerne für sich freigeben, das heißt aber noch nicht, dass ich das freigeben muss. Ich möchte das nicht, insbesondere weil mich das eben in meinen ökonomischen Möglichkeiten betrifft, wenn Herr Warhol ein Foto von mir relativ weit nachahmt.
Ja, die Beliebtheit dieser sogenannten Appropriation Art ist dann sicherlich auch eine Erklärung dafür, dass dieser Fall ganz große Aufmerksamkeit auch in der Kunstwelt gefunden hat, die dann auch die Form angenommen hat, dass sich sowohl mehrere Künstler als auch einige der bedeutendsten amerikanischen Museen in Schriftsätzen an den obersten Gerichtshof gewandt haben und sich auf die Seite von Warhols Erben gestellt haben. Also das MoMA, das Metropolitan Museum, das Whitney Museum und so weiter, die scheinen dann eben in den Weiterungen auch zu fürchten, dass dann eben die Dinge, die sie in ihren Sammlungen zeigen, möglicherweise auch mit Tantiemenforderungen aller möglichen Urheber, der manchmal sind das ja auch solche gefundenen Objekte, wie die Postkarte dann noch konfrontiert werden könnten.
Ja, unbedingt. Ich meine, die Warhol-Stiftung selber, ich bin kein Warhol-Experte, aber es reichen, glaube ich, schon das laienhafte Vorwissen über Warhol, um die Ahnung zu haben, dass das dann nicht das einzige Bild von Warhol ist, bei dem sich ein Fotograf melden könnte und sagen, ich bin hier auch Stoff des Genies geworden. Und sicherlich, wenn es schon eine Kunstform gibt, die davon lebt, solche Dinge zu machen, dann würde das jedenfalls alle Bilder betreffen, bei denen nicht eine Einwilligung vorher eingeholt wurde. Und man denke an die Comics, die Lichtenstein nachgeahmt hat. Vielleicht kann da auch ein Comiczeichner sagen, das ist aber doch sehr, sehr nah an dem, was ich gemacht habe. Und die Befürchtungen sind da bestimmt in der Kunstwelt sehr groß, ja.
Jetzt ist die Fotografin natürlich dann auch enttäuscht und verärgert gewesen, dass eben das Werk von Warhol dann verwendet wurde bei diesem späteren illustrierten Artikel und nicht einfach eines von ihren Fotos. Denn wie Sie eingangs sagten, diese Fotos sind ja durchaus interessant, insofern sie Prinz eben noch vor auch seiner eigenen übermäßigen Selbststilisierung, Selbstverwandlung, wo er sich in gewissem Sinne selbst auch in der Reproduktion seiner Persona dann verwandelt hat. Demgegenüber scheinen da diese Schwarz-Weiß-Bilder von der Goldsmith haben so ihren eigenen Reiz. Und dann kann man auch natürlich verstehen, dass die Fotografin dann auch so auch den rechtlichen Hebel bewegt, um sich da in Erinnerung zu bringen, dass sie da eigentlich auch was anzubieten hat, wenn man Prints sehen möchte, was neben diesen Warhol-Bildern durchaus bestehen kann. Jetzt war ja in der mündlichen Verhandlung im Gericht dann eine Frage, ob man eben diesen Grundsachverhalt dieses ursprünglichen Präzedenzfalls von 1841, das Plagiat einer Washington-Biografie, wie weit das hier eigentlich trägt. Also damals war das dann ja im Grunde doch vom Grundsatz her ganz, ganz klare Sache, dass die plagiierte Biografie in den Buchhandlungen daneben der Originalbiografie liegt und der Markt eben des Biografen, der sich wirklich die Arbeit gemacht hat, dann eben unfairerweise beschnitten wird, wenn man die vielleicht billigere plagiierte Biografie dann kauft. Und hier bei den Bildern haben sich die Richter auch, waren offenbar zum Teil auch unterschiedlicher Ansicht, auch eben darüber unterhalten, hat man es hier auch mit Objekten derselben Kategorie zu tun?
Ja, also es war schon in der ersten Instanz ein Argument, dass die wesentliche Abweichung, das sind so Formulierungen im Recht, die Kopie oder die unter Verdacht, Kopieverdacht stehende, das unter Kopierverdacht stehende Werk aufweisen muss, um nicht als Kopie aufgefasst zu werden, dass diese wesentliche Abweichung einfach darin besteht, dass Warhol das angefasst hat. Mhm. Also es ist jetzt ein Warhol geworden. Ja. Darauf hat dann die zweite Instanz mit der ganz bissigen Bemerkung geantwortet, dass das ja dann eigentlich eine Art Plagiatserlaublizenz für Genies darstellen würde. Also je berühmter ein Künstler ist, desto mehr wird ja das, was er anfasst, zum Ausdruck seiner Künstlerpersönlichkeit. Und es wurde, glaube ich, in dem Urteil der zweiten Instanz gesagt, wenn Herr Scorsese einen Film dreht, dann ist das danach ein Scorsese-Film. Und alle Filmkritiker der Welt würden auch 1000 Sachen erkennen und sagen, ja, das macht genau die Scorsese-Films aus. Und trotzdem muss er seine Drehbuchautoren bezahlen. Mhm. Er kann nicht einfach sagen, habe ich gefunden, habe ich einen Film draus gemacht, der Film sieht so aus wie alle meine Filme. Und das ist ein Markenzeichen und also gehört es mir und ihr müsst euch schleichen, wenn ihr Einkommenserwartungen habt. Das finde ich eigentlich ein nicht ganz falsches Argument zu sagen. Jemand Unprominentes kopiert etwas, es ist eine Kopie. Jemand Prominentes kopiert etwas, es ist ein Original, nämlich seins. Mhm. Andererseits ist es richtig, was Sie gerade angedeutet haben, dass in dem Augenblick, in dem die Bilder um Platz in Magazinen konkurrieren, sie Bilder desselben Typs sind. Mhm. Das eine andere Frage wäre Museum. Also wenn jemand jetzt das Bild ersteigert, dann könnte ja eigentlich die Fotografin uns nicht damit überzeugen, dass sie sagt, das verdrängt mein Bild von der Versteigerung. Mhm. Denn es hinge ganz klar die Attraktivität des Bildes daran, dass das unter dem Namen Warhol verkauft wird. Also man könnte sich fragen, ist ein Bild in einer Zeitung, ist es dann noch ein Kunstwerk oder ist es dann dort einfach eine Illustration, wie man es vielleicht nennen würde? Ich wüsste jetzt nicht, wie man das juristisch trennen kann. Mir scheinen die Warhol-Bilder von Prince noch nicht verkauft worden zu sein an Galerien oder Auktionen. Wäre eine Frage, ob ein Urteil darauf hinauslaufen könnte, dass die dann abgabepflichtig wären. Oder ob die Fotografin das auch verhindern kann. Denn ich kann ja als Kreateur, als Autor eines Kunstwerkes auch sagen, das soll nicht in ein Museum. Das gehört ja mit zu meinen Eigentumsrechten daran. Und umgekehrt, das wissen wir ja auch, wenn jemand ein Bild erwirbt, erwirbt er damit Rechte an dem Bild, aber nicht sofort die Urheberrechte und die Reproduktionsrechte und zum Beispiel auch nicht das Recht, es zu zerstören. Also da liegt noch so ein geistiger Schutz, der das Bild von einem Stück Holz, das bemalt ist, unterscheidet.
Die Kunst hat ja immer noch dieses avantgardistische Selbstverständnis in einem Prozess der permanenten Selbstüberbietung sich zu befinden. Und das führt dann damit, dass die Begriffe, in denen über Kunst gesprochen wird, möglicherweise dem, was die Künstler machen, hinterherhinken. Und man könnte denken, es wird gerade auch beim Recht so sein. Das Recht will ja auch stabile Begriffe haben, will Begriffe haben, die nicht unbedingt jede Mode mitgehen und so weiter. Und insofern finde ich, wenn dann die Kunst eben auch mal Gegenstand vom Gericht verhandelt wird, finde ich es immer auch ganz interessant, auch so für unsere Interessen im Feuilleton als Beobachter der Kunstwelt und der Gesellschaft dann zu sehen, solche extrem klugen und natürlich auch gebildeten Leute wie solche Richter, was haben die jetzt für Begriffe oder was bringen die auch für Beispiele? Und zum Beispiel ganz hübsch, dass dann eben tatsächlich diesen ausführlichen Schriftsatz gibt, wo viele berühmte Appropriation Artists auch selber unterschrieben haben. Aber in der Verhandlung, sicherlich auch aus didaktischen Gründen, werden dann eigentlich eher etwas ältere, vielleicht auch scheinbar einfachere Beispiele wie Mondrian und Albers gebracht. Und dann kommt die Frage auf, ja, könnte man die Mondrian-Farben patentieren oder stehen die als solche unter Urheberrechtsschutz?
Das ist eine große Frage im Markenrecht, inwieweit Farben überhaupt geschützt werden können. Wir hatten jüngst den prominenten Fall vor dem EuGH, dass die Farbe der Schuhsohle von der Pariser Edelmarke Louboutin, also diese roten Schuhsohlen, vielleicht kennt das der eine oder andere, die wurde nachgeahmt von irgendeinem, ich glaube, es war eine Unterfiliale von Deichmann aus Holland und natürlich zu erheblich reduzierten Preisen, also diese Louboutin-Schuhe, die kosten dann so 800 Euro. Das Paar. Und dann hat Louboutin geklagt. Und dann war es eben wieder so eine, ich würde sagen, metaphysische Debatte darüber, die auch ganz unklar war. Es war bis zum Schluss sehr ungewiss, wie das Urteil erfolgen wird. Die Debatte ging eben darum, hat diese Farbe eine Funktion am Schuh oder ist sie ein reines Markenzeichen? Als reines Markenzeichen wäre sie geschützt. In dem Moment, in dem sie eine Funktion hat, fällt der Schutz weg. So wie bei dem Prozess zwischen Milka und Rittersport, als es darum ging, ob man quadratische Schokolade nachahmen darf. Und da musste auch die Gegenseite, die das gerne nachahmen wollte, behaupten, das habe eine Funktion, dass sie quadratisch ist. Es passt besser in eine Hosentasche oder so etwas. Im Fall von Louboutin wurde zugunsten der Edelmarke entschieden, das darf nicht nachgeahmt werden. Im Fall von Rittersport wurde zugunsten der Quadrate entschieden, das sei eine reine Markenangelegenheit und sei insofern geschützt wie ein Name oder eine ästhetische Form. Aber das Interessante an diesen Fällen ist wirklich der Grad an Offenheit. Man hat ja doch viele Prozesse, bei denen man sagt, na, man hat eine ganz gute Prognose, wie das wahrscheinlich ausgehen wird. Aber in diesen Fragen, was ist an einem Objekt geistig, was ist eine Funktion, was ist ästhetisch, ab wann beginnt die Nachahmung, ist es für den Laien interessant unklar und wird von Fall zu Fall entschieden und man hat viele Überraschungen.
Und Warhol ist dann ja jetzt hier auch einschlägig, weil sein Werk auch gerade dafür berühmt ist, dass er, bevor er dann selbst zur Marke wurde, ja eben auch mit Markenzeichen gearbeitet hat und die vielleicht dann doch noch immer allerberühmteste Werkserie von ihm sind diese Bilder nach den Campbell-Tomatensuppen. Und da stellt man dann auch fest, dass das natürlich dann so ein Fall, den man sich auch so gut merken kann, wo, wenn man das schon erwähnt, wahrscheinlich tatsächlich jeder, auch jenseits von Amerika, wo es dann die Dosen vielleicht gar nicht im Regal gibt, das eben vor Augen hat, dass dann so ein Leitfall eben auch durch die Bank immer wieder zitiert wird. Auch einer der jüngeren Fälle dann vom Supreme Court, wo es um den Fair Use in einer der Ästhetik fernen Sphäre ging, ein Software-Urheberrechtsstreit zwischen Google und Oracle. Da war das auch so, dass dann eben auch da die Campbell-Tomatensuppen auf jeden Fall so ein zentrales Beispiel sind. Wobei man sich da wohl dann doch, was jetzt den Warhol selber angeht, dann relativ einig ist, dass sozusagen daran jetzt nichts auszusetzen ist, dass er das genau übernommen hat, eins zu eins eben übernommen hat, das Design dieser Tomatensuppe, weil sonst eben die Aussage, die er treffen wollte, eben doch nicht in der Klarheit möglich gewesen wäre, wenn er nur sozusagen darauf angespielt hätte oder eine Art stilisiertes Suppendosen-Design eben nur auf den Leinwand gebracht hätte.
Und außerdem hat er natürlich nicht in den Markt für Tomatensuppen interveniert, denn es ist unwahrscheinlich, dass das Museum, das das Bild aushängt, dann Tomatensuppen verkaufen wird. Insofern hatte das also markenrechtlich sozusagen war das keine Bedrohung für die Marke Campbell. Das ist ein wichtiger Punkt im Markenrecht. Handelt es sich überhaupt um denselben Markt? Also wenn ich so aus dem Ärmel ein Beispiel geben darf, es gibt einen großen französischen Luxuswarenhersteller namens Hermès und es gibt ein deutsches, ich glaube, es ist ein deutsches Lieferunternehmen, Hermes.
Ja.
Und jetzt könnte Hermès nicht gegen Hermes klagen und umgekehrt auch nicht, weil es keine Konkurrenz gibt. Mhm. Niemand wird das miteinander verwechseln. Und das ist das Argument von Frau Goldsmith natürlich, das Foto und das Bild, die können schon verwechselt werden, zum Beispiel von Magazinen, dass man sagt, das eine zeigt ihn, das andere zeigt ihn auch und wir sind beide daran interessiert, Lizenzrechte an Massenmedien zu vergeben. Also das ist eine wichtige Unterscheidung im Markenrecht. Gibt es überhaupt eine Art Verwechslungsgefahr und ist es überhaupt derselbe Markt?
Die Richter, die dann ist immer schwer einzuschätzen, aber die man vielleicht doch so verstehen könnte, dass sie eher der Warhol-Stiftung zuneigen. Die haben dann auch Beschreibungen allerdings dann dieser Bilder vorgenommen, wo im Grunde sie eigentlich gar nicht mehr der Gattung des Porträts zugehören. Also der Vorsitzende Roberts hat das dann in so einer sehr klaren, einfachen Form formuliert. Man würde immer bei dem Foto, wenn jemand fragt, wie sah eigentlich Prinz aus, dann würde man auf jeden Fall erstmal zu dem Foto von Goldsmith greifen. Und nur wenn man kein Foto zur Hand hat, würde man eben eines dieser Warhol-Bilder nehmen und Roberts geht dann auch so ins Detail und sagt, ja, das eine Auge eben von Prinz bei Warhol ist tief schwarz und in Wirklichkeit haben die sich gar nicht so stark unterschieden und so weiter. Ganz witzig fand ich dann da auch zu sehen, dass dann die Botschaft, die dann zugeschrieben wird, diesen Werken entgegen dann dem Originalitätsanspruch, der ja eigentlich von allen Beteiligten von beiden Seiten hier erhoben wird, die Botschaften, die dann entdeckt werden in den Bildern, sind dann eigentlich wenig originell. Insbesondere Konsumkritik kommt also immer wieder, das habe ich dann fast auch so ein bisschen ironisch verstanden, dass eben auch die Richter natürlich ein bisschen zeigen wollen, sie wissen auch, womit sie es da zu tun haben und realistisch gesehen darf man eben auch diese Originalität da, diese Art von Kunst nicht überschätzen, ist es vielleicht auch sogar vielleicht sowas wie eine juristische Fiktion.
Ja, unbedingt. Ich meine, wenn immer ein Warhol irgendwie auftaucht, ganz egal, was es für einer ist, hat man den Eindruck, spult sich so derselbe Katalogtext ab. Die Pop-Art kritisiert eben den Konsum und die Star-Ikone und das ist ein Kommentar zur wahren Welt und es bleibt dann immer etwas abgeblendet, dass die Pop-Art selber an der wahren Welt doch ganz stark partizipiert, denn es ist mir nicht bekannt, dass Warhol die Sachen für umsonst hergegeben hat. Und also Feier und Kritik kann da offenbar dasselbe sein, in demselben Objekt stattfinden. Und natürlich könnte Frau Goldsmith das dann auch für ihre Fotografie in Anspruch nehmen, weil das ja eine reine Beobachterperspektive ist. Man sieht einen Star, man weiß eventuell, dass es ein Star ist, wenn man ihn kennt. Man könnte natürlich auch sagen, wer ist denn das überhaupt? Und die Tatsache, dass Warhol ihn abgebildet hat, das trägt dann dazu bei, zu sagen, hier wird gerade Konsumkritik geübt. Das hat manchmal etwas Arbiträres, wie das eben bei vielen Kommentaren zur Kunst ist, denn Leuten fällt schon ungeheuer viel ein zu diesen Dingen. Das dann als Objekteigenschaft zu bezeichnen, führt wirklich in die Untiefen der ästhetischen Theorie. Man sagt, was wir in einem Bild sehen, ist das automatisch eine Eigenschaft des Bildes oder liegt die Bedeutung dann im Auge des Betrachters? Und das Recht ist halt eine Instanz, in der man das nicht so ausgehen lassen kann wie in der Ästhetik, dass man sagt, naja, du denkst eben dies über das Kunstwerk, ich denke was anderes, gehen wir wieder auseinander.
Ja.
Sondern da geht es einfach um eine Entscheidung und am Ende auch um viel Geld.
Dann kann man ja auch durchaus die Frage stellen, ob solche in sich eben auf einer gewissen Ebene doch arbiträren Beschreibungen von Bildern, Entscheidungen darüber nicht nur, was einem gefällt, sondern auch, was man sieht, was man sehen kann, was man sehen möchte. Ob also diese Art von Beschreibungen, die vielleicht dann doch auch in die Zuständigkeit erstmal der Betrachter, auch der professionellen Betrachter, Kunstwissenschaft, Kunstkritik und so weiter gehören, inwieweit die überhaupt ins Recht integriert werden können.
Das war die Aussage der zweiten Instanz, die sagte, der ersten Instanz hat der Richter sich mit einem Kunstkritiker verwechselt, indem er sagte, das ist doch ein Warhol und insofern was ganz Besonderes. Und dann kamen so Formulierungen des Typs, der durchschnittliche Betrachter. Das müsse angelegt werden, was immer das für eine Kunstfigur ist. Ich weiß nicht, ob der durchschnittliche Betrachter dann auch nur durchschnittliche Kenntnisse hat. Und natürlich wird es ganz viele Menschen geben, die trotz der unglaublichen Berühmtheit des Namens Warhol nicht viel mit dem Namen verbinden und vielleicht nicht Konsumkritik und nicht alle Bilder kennen. Aber zumindest so als Mahnung war das dieser zweiten Instanz, in dem Urteil der zweiten Instanz festgehalten, dass die interpretatorischen Fähigkeiten von Herrn Roberts vielleicht nicht ausschlaggebend sein sollten für das Urteil, das er fällt. Normalerweise weichen die Gerichte in solchen Fällen dann gerne auf Gutachter aus. Ich weiß nicht, ob Gutachter für durchschnittliche Kunstbetrachtung, ob es so etwas gibt. Aber das Wort Metaphysik war am Anfang auch nicht im strikten philosophischen Sinne gemeint, sondern eigentlich mehr als Wort für tastende Versuche in einem Gebiet, in dem es keine festen und beweisbaren Überzeugungen gibt und insofern auch die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass wir von Urteil zu Urteil unterschiedliche Betonungen sehen. Dass sie einmal dieses stärker betonen, mal den Autor stärker, mal die anderen mehr den Nutzer. Wir haben ja den Fall, dass es unterschiedlich in den Kunstgebieten ist. Sie hatten das erwähnt, Plagiat, das kann man ja dann relativ gut prüfen. Ist es dasselbe Wort? Ist es dieselbe Sequenzen von Worten? Ist es dieselbe Kapitelstruktur und sowas? Wir haben sehr strenge Urteile im Bereich der Musik, wo also schon minimale, für den Hörer minimale Aneignungen nicht erlaubt sind. Und wir haben große nationale Differenzen. Also wir haben eine, zum Beispiel ein französisches Urheberrecht, was sehr stark den Urheber schützt oder die Urheberin, während in anderen Systemen, sowohl im amerikanischen als auch im deutschen, die Verarbeitungsmöglichkeiten größer sind.
Zum Abschluss würde ich gerne nochmal auch den Blick etwas weiten über die Kunst hinaus. Es ist ja aus unserer deutschen Sicht vielleicht auch etwas überraschend. Wir haben ja die Kunstfreiheit ausdrücklich auch im Grundgesetz garantiert, dass so spezifisch, auch kunsttheoretisch jetzt diese Erwägungen auch dann in dieser mündlichen Verhandlung waren, dass man nicht auf kunstspezifische Normen da jetzt zurückgegriffen hat. Und ich habe immer den Eindruck, dass das zu diesen Besonderheiten des Nationalstils, wie Sie es gerade ansprachen, des amerikanischen Urheberrechts eigentlich so ein Gedanke gehört, dass die Erfindungskraft gestärkt werden soll, wo man sich den Erfinder eigentlich auch sozusagen als den Tüftler vorstellt, der eine Maschine baut oder eben ein wissenschaftliches Verfahren entwickelt, was dann patentiert wird, sodass der Grund dafür, dass, wie Sie eingangs sagten, liegt es ja von den Gegenständen her gar nicht auf der Hand, dass man dieses geistige Eigentum auch schützen soll, wenn man doch weiter davon Gebrauch machen kann, auch wenn jemand anders das gleiche Verfahren anwendet und so weiter oder hier das gleiche eine Fotokopie gemacht hat dann von dem Bild. Und dann ist der Gedanke der, ja, es soll aber geschützt werden, zumindest auf eine gewisse Zeit, weil das dann ein Ansporn ist für neue Erfindungen. Ja, wie Erfindungen zustande kommen, wie man sich auch Kreativität, auch wissenschaftliche Kreativität erklären kann, damit haben Sie sich ja auch immer wieder beschäftigt. Deswegen würde mich mal interessieren, diese sozusagen Parallelführung von Patentrecht und Urheberrecht in der Kunst, die da typisch sein scheint für diesen amerikanischen Rechtskreis. Wie überzeugend Sie das eigentlich finden?
Im Grunde ist das Argument natürlich plausibel, dass man sagt, die Fische, die aus dem Ozean der Kreativität gezogen werden, sind desto größer, je stärker Rechte auf diesen Fischen liegen. Das wäre so ein allgemeiner Satz über Eigentum, dass die Leute, wenn sie es haben, es vielleicht etwas besser pflegen oder zum Beispiel auch erfindungsreicher vorgehen, wenn sie das. Sie können zum Beispiel einen Beruf darauf gründen. Wenn wir in ältere Zeiten, also sagen wir mal ins 18. Jahrhundert zurückgehen, in dem einfach so gedruckt werden konnte, was man wollte, dann ist es sehr schwer, sich freie Schriftsteller vorzustellen, wenn jeden Satz, den sie schreiben, sofort von jemandem in einem anderen Land oder in einer anderen Region. In Deutschland war das bei der Kleinstaaterei ein anderer Kleinstaat mit einer anderen Druckerei, sofort nachgedruckt werden konnte. Unsere Klassiker, Goethe, Fichte, Hegel, Kant, die haben alle Abhandlungen über Urheberrecht geschrieben, weil das ihr Leben erschwerte, dass sie von ihren eigenen Originalitäten, die ja erheblich waren, nicht leben konnten, weil 100 Kilometer weiter sofort jemand das nachdrucken konnte. Es ist interessant, dass in diesen komplexen Markenrecht, Patentrecht, Urheberrecht es sehr unterschiedliche Behandlungen von Objekten, von originellen Objekten gibt. Es sind zum Beispiel Kochrezepte nicht geschützt. Also das ist weder urheberrechtlich noch patentrechtlich ein Objekt von Eigentumsschutz. Es sind Schachpartien nicht urheberrechtlich geschützt, obwohl das versucht wurde. Ich glaube zuletzt von dem deutschen Großmeister Robert Hübner. Und dann wurde der beschieden damit, nein, der Eigentümer an einer Schachpartie, das seien ja zwei Leute. Insofern sei es gar nicht klar, wem sie überhaupt gehöre. Jetzt könnte man sich vorstellen, dass Schachspieler nach einer Partie oder vor einer Partie gleich eine kleine KG gründen und sagen, jetzt bringen wir eine Schachpartie hervor und wir möchten, wenn das jemand abdruckt, möchten wir eine Gebühr dafür erheben. Mir ist Mir ist unklar, ob das ein Argument war, was in dem Prozess eine Rolle spielt. Aber wir sehen, wir haben sehr unterschiedliche Felder von Kreativität. Jemand erfindet eine Maschine oder verbessert ein gentechnisches Verfahren. Jemand patentiert die DNA einer Pflanze, die im Amazonas bislang eigentlich unter der Obhut, vielleicht nicht im Eigentum, eines indigenen Stammes war und sagt, danach dürfen diese Gene dieser Pflanze nur noch in meinen Labors reproduziert werden. Jemand komponiert eine Sinfonie oder einen Schlager. Jemand bearbeitet eine Fotografie und wir haben ganz unterschiedliche Versuche, sich dem juristisch zu nähern. Da steht vielleicht im Hintergrund, dass wir das Gefühl haben, ein Kochrezept ist kein Kunstwerk. Vielleicht würden die Köche jetzt protestieren an dieser Stelle. Aber vielleicht wäre das entlang eines gesellschaftlichen Vokabulars noch eine Art Konsens, dass man sagt, das sind vielleicht Künstler, die Köche, aber sie produzieren keine Kunstwerke. Und vielleicht würde das auch so für Schachspieler gelten, wo es ja eine große Debatte darum gibt, ist das Sport, ist das Kunst, ist das Wissenschaft? Und ähnliche Schwierigkeiten macht eine Kunst, die sagt, ich bin nicht mehr originell, sondern ich bin die offensive Bearbeitung einer Vorlage. Es ist ja etwas anderes, wenn Goethe eine Iphigenie schreibt und Euripides hat eine Iphigenie geschrieben, dann ist das nicht ein Warhol-Vorgang. Er bearbeitet im strikten Sinne nicht die Iphigenie von Euripides, sondern er nimmt den Handlungsplot, verändert ihn ein bisschen, reduziert die Personenzahl. Und ich würde es nicht unbedingt eine Bearbeitung, jedenfalls nicht der Tragödie bezeichnen. Man müsste dann sagen, vielleicht bearbeiten sie gemeinsam denselben Stoff, wo immer man den dann findet, im Original, als Märchen, wenn man so will, als griechisches Märchen. Aber wir haben jetzt eine Kunst, die damit ganz offen umgeht. Ich hatte das damals in dem Artikel auch kurz, glaube ich, erwähnt. Wir haben den Fall, dass der große Marcel Duchamp einfach ein Urinoir nimmt, seinen Namen draufschreibt und das in eine Galerie stellt und es damit zur Kunst erklärt. Ich habe großes Verständnis dafür, dass diese hochreflexive Angelegenheit, das Kunstwerk ist weder von mir erzeugt noch verändert. Ich habe es eigentlich nur ins Museum gestellt und ihr müsst wissen, dass ich ein Künstler bin, damit ihr das jetzt als Kunstwerk begreift, dass das Eigentumsfragen und Rechtsfragen unglaublich kompliziert macht und dass sie also ein Hochmaß selber an Artistik aufbieten müssen, um das jetzt unterzubringen in klaren Schemata von Eigentum, Diebstahl, Kopie, Zitat und der Frage, welche Rechtsinteressen sind eigentlich betroffen. Also ich habe ein gewisses Mitleid mit den Supreme Court-Rechtern auch in diesem Fall.
Ja, kann es sein, dass dieser Diebstahl, den Warhol da begangen hat, wieder Eigentum erzeugt hat? Mit dieser Frage haben sich die Supreme Court-Richter vor 2 Wochen mehr als 90 Minuten lang beschäftigt, haben auch eine Vertreterin der amerikanischen Regierung angehört. So viel Zeit haben wir jetzt leider nicht, obwohl wir natürlich unser Gespräch auch noch fortsetzen könnten. Aber wir werden es, das würde ich mich jedenfalls freuen, dann fortsetzen, wenn das Urteil da ist. Die Richter haben sich jetzt erstmal zur Beratung zurückgezogen. Man weiß auch, dass es eigentlich dann immer so ist, dass unmittelbar nach der Verhandlung bereits die Abstimmung stattfindet, jemand ausgeguckt wird, der dann das Mehrheitsurteil schreibt. Aber da gerät natürlich dann nie etwas nach draußen. Da müssen wir einfach abwarten. Das wird dann auch nicht angekündigt, wenn es verkündet wird. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass es doch nicht bis zum nächsten Juni dauert, denn er ist in allerletzter Minute gesprochenen Urteile behält sich das Gericht dann doch für die ganz großen Fragen, an denen man dann meint, eine Spaltung der Gesellschaft ablesen zu können und so spannend hier. Die Meinungsunterschiede sind ganz so fundamental, sind diese Differenzen hier nicht. Also warten wir es ab. Wir werden im Feuilleton sicherlich davon dann lesen, wenn es dann eben gesprochen ist. Aber vielleicht haben Sie dann ja auch Zeit, nochmal in unser Studio zu kommen. Vielen Dank, lieber Herr Kaube.
Sehr gerne. Bis dahin.
Wir kommen nun zum Entwurf für ein Hinweisgeberschutzgesetz. Da kann man, glaube ich, dazu sagen, dass der Name dieses Gesetzes ja vielleicht auch ein bisschen den Willen hier zum Ausdruck bringt, eine für Deutschland spezifische Regelung zu treffen. Insofern glaube ich, im Deutschen für die Hinweisgeber, die da gemeint sind, eigentlich so ein englisches Wort üblich ist, nämlich Whistleblower. Darüber können wir ja vielleicht noch sprechen, was das möglicherweise der englische Ausdruck mit der Pfeife, mit der man Alarm schlägt, unter Umständen auch für falsche Vorstellungen weckt. Jedenfalls liegt nun ein Entwurf vor für ein solches Gesetz und in der vergangenen Woche wurde es in einer Anhörung im Rechtsausschuss des Bundestages beraten. Herr Klenner, Sie haben sich den Entwurf durchgelesen und die Anhörung angehört. Warum hat die Bundesregierung dieses Gesetz eingebracht?
Dafür gab es eigentlich zwei Gründe. Man muss zum einen sagen, sie war so ein bisschen dazu verpflichtet. Es gibt von der EU eine Hinweisgeberschutzrichtlinie, die eigentlich schon im Dezember 2021 in nationales Recht hätte umgesetzt werden müssen. Etliche EU-Staaten haben das nicht gemacht. Deshalb gab es ein Vertragsverletzungsverfahren auch gegen Deutschland. Und zum anderen kann man auch sagen, das wurde auch in dieser Anhörung deutlich, es gibt auch einfach den parteiübergreifenden Konsens im Bundestag, dass man Hinweisgeber, also Leute, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit eben Missstände entdecken und die dann eben melden, dass man die besser schützen möchte.
Welche Gefahren bestehen denn derzeit für solche Leute, die etwas mitbekommen, denen etwas auffällt, was sich dann auch bei näherem Hinsehen tatsächlich als ein Missstand herausstellt, der innerhalb der Organisation nicht aufgeklärt, nicht beseitigt werden kann, weswegen sie sich dann nach außen wenden. Wenn die besser geschützt werden sollen, woran fehlt es dann bislang bei dem Schutz?
Es fehlt so ein bisschen an einer klaren Linie. Also natürlich sind die auch bisher nicht völlig schutzlos. Es gibt da eine Grundsatzentscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte aus dem Jahr 2011. Damals ging es um die Meldung von Missständen in einem Pflegeheim. Und ja, da hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte schon so ein paar Leitplanken aufgestellt, hat eben gesagt, es gibt da erstmal zwei Rechtsgüter, die miteinander abgewogen werden müssen. Einmal hat natürlich der Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse, dass bestimmte Dinge auch vertraulich bleiben, dass er auch sich vielleicht auch erstmal selber um bestimmte Missstände kümmern kann. Auch der Betriebsfrieden ist natürlich ein Gut in der Sphäre des Arbeitgebers, das geschützt ist. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch die Meinungsfreiheit des Arbeitnehmers. Und wenn er eben der Auffassung ist, bestimmte Missstände anprangern zu müssen, hat er unter bestimmten Voraussetzungen auch das Recht dazu. Und der EGMR hat damals eben gesagt, der Gang an die Öffentlichkeit, also dass man das dann auch bekannt macht, das ist das letzte Mittel. Und das Problem war jetzt immer so ein bisschen zu sagen, naja, wann greift denn dieses letzte Mittel jetzt eigentlich? Und das Hinweisgeberschutzgesetz versucht dafür eben jetzt die Konturen ein bisschen zu schärfen und zu sagen, wann das erlaubt ist.
Ja, man denkt fast an das Kriegsrecht, wenn man hört, dass hier vom letzten Mittel die Rede ist. Früher war ja auf den Kanonen eingraviert Ultima Ratio Regum, also wirklich einen Schuss abzufeuern. Das ist das letzte Mittel, das die Könige dann eben haben, wenn die Diplomatie gescheitert ist. Das deutet vielleicht auch so ein bisschen eben an, wie heikel und gefährlich hier diese ganzen Dinge sind. Dass eben ein Arbeitnehmer, der dann wirklich in einer gravierenden und eben intern nicht aufzuklärenden Sache an die Öffentlichkeit geht, der vollzieht in gewissem Sinne einen Bruch, ja dann auch mit seiner Organisation. Und ja, wenn es dann berechtigt ist, im Zweifel liegt es auch auf der Hand, dass da dann so eine Schutzbedürftigkeit von der Allgemeinheit her gedacht gegeben ist. Wie geht das Gesetz die Sache nun an? Wie ist es aufgebaut?
Das Gesetz ist einmal, ich sag mal, in einer ganz klassischen Systematik aufgebaut. Es gibt erstmal zu Beginn den persönlichen Anwendungsbereich. Da ist also geregelt, dass durchaus auch schon Leute davon erfasst sind, die im Vorfeld ihrer beruflichen Tätigkeit etwas erfahren, also zum Beispiel im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens. Es sind auch nicht nur Arbeitnehmer geschützt, sondern eben auch zum Beispiel Lieferanten, Leute, die halt irgendwie beruflich mit einer Materie zu tun haben. Dann gibt es den sachlichen Anwendungsbereich. Da geht es natürlich darum, welche Verstöße sind denn jetzt eigentlich erheblich genug, um überhaupt unter dieses Hinweisgeberschutzgesetz zu fallen. Ne? Also es wäre vielleicht ein bisschen problematisch, wenn man sagen würde, man schützt jetzt sozusagen jede Meckerei, alles, was einen irgendwie stört. Deshalb wird da klar gesagt, Verstöße gegen das Strafrecht sind erfasst, dann auch bestimmte bußgeldbewährte Tatbestände, wobei das eben auch nicht auf alle zutrifft. Das ist so ein bisschen eingegrenzt. Da geht es vor allem auch um den Schutz von Leib, Leben und Gesundheit. Naja, und in den weiteren Paragraphen geht es dann darum, wie kann sowas überhaupt gemeldet werden? Also wie sollen da Hinweisgeber vorgehen? Eine Grundsatzentscheidung, die das Gesetz getroffen hat, ist, dass die Hinweisgeber zwischen zwei Wegen wählen können. Es gibt einmal einen internen Weg. Jedes Unternehmen, was mindestens 50 Mitarbeiter hat, muss einen internen Meldeweg für Missstände anbieten. Und zum anderen gibt es einen externen Meldeweg. Da ist es in der Regel so, gibt ein paar Ausnahmen, aber in der Regel, dass das Bundesamt für Justiz die externe Meldestelle gibt, und zum Ende des Gesetzes ist dann eben auch noch geklärt, unter welchen Voraussetzungen darf ein Hinweisgeber an die Öffentlichkeit gehen und wie ist er geschützt, wenn er einen Hinweis über einen Missstand gibt.
Das heißt, hier leistet der juristische Sachverstand dann das, was er kann, mit einer Systematisierung, mit Abstufung und im Grunde vor allem eben, indem ein Verfahren geschaffen wird mit verschiedenen Zuständigkeiten, verschiedenen Stufen und so weiter. Das heißt, diese kriegsrechtliche Ausnahmesituation, wie sie vielleicht ja auch so ein bisschen mitklingt in diesem Wort vom Whistleblower, man hört dann eben diese Pfeife und dann steht auch erstmal alles still. Das wird dann doch zurückgeholt in eine Welt von juristischer Abwägung, Normalisierung, auch in dem Sinne, dass derjenige, der den Hinweis geben möchte, sich vorher dann auch über die Folgen seines Handelns informieren kann. Und wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann zum Beispiel wohl das Gesetz so verstehen wird, dass etwa, wenn man beobachtet, ja, vor der Firma steht das Auto vom Chef und es steht im Halteverbot, dass das nicht, obwohl der vielleicht ein Bußgeld dann zahlen muss, dass das ja wohl nicht dann so ein Missstand ist, der in die Öffentlichkeit, in die Presse gegeben werden sollte.
Ganz genau, ganz genau. Es geht nicht um jede Nickeligkeit. Also wenn zum Beispiel Sie jetzt von irgendwas genervt wären von mir hier in der FAZ und dann halt überlegen würden, ich guck mal, wo Klenner vielleicht gegen irgendeine kleine Regel verstoßen hat, und dann würden Sie sehen, ich bin auf dem Arbeitsweg über eine rote Ampel gegangen oder so. Das würde jetzt nicht gleich ausreichen, auch wenn der Arbeitsweg natürlich im weiteren Sinne zum beruflichen Umfeld gehört, sondern es geht wirklich um gravierende Missstände. Und ich finde auch Ihren Vergleich mit dem Kriegsrecht, auch wenn der sich vielleicht erstmal sehr drastisch anhört und natürlich auch so ein bisschen, ja, man den sicherlich auch in Frage stellen kann, aber ich finde ihn an einem Punkt schon treffend, weil auch erstmal versucht wird, durch dieses systematische Verfahren diesen Ultima Ratio-Fall eben zu vermeiden. Also es ist erkennbar darauf ausgelegt, dass man eben sagt, durch diese internen Meldewege und durch die externen Meldewege soll dieser krasse Fall, dass man eben jetzt mit der Pfeife Alarm schlägt und dann in die Öffentlichkeit geht, soll nach Möglichkeit vermieden werden. Es kann aber im Extremfall eben dazu kommen.
Wie haben denn jetzt die Fachleute, die der Rechtsausschuss geladen hatte, dieses vorgeschlagene methodische Instrumentarium bewertet?
Da gab es eigentlich so zwei Lager, und als ich die Anhörung mir so ein bisschen angeguckt habe, habe ich auch schon gedacht, naja, manchmal ist so eine Anhörung auch ein bisschen vorhersehbar. Es gab natürlich auf der einen Seite die NGOs, die sich vor allem auch den Hinweisgebern verpflichtet fühlen, und die haben gesagt, das ist alles irgendwie nicht ausreichend. Ja, also da müssten eigentlich noch viel mehr Missstände von erfasst sein. Als ein Beispiel wurde zum Beispiel Vernachlässigung in der Altenpflege genannt. Das ist ja jetzt nichts, was irgendwie, wenn es sich nur um eine leichte Vernachlässigung handelt, per se Bußgeld bewährt oder gar strafbar wäre. Aber was man natürlich als Missstand empfinden kann, was auf der anderen Seite aber auch schwer zu fassen ist. Also das wurde eben von den NGOs beanstandet. Und auf der anderen Seite gab es halt die Unternehmerverbände. Und die haben gesagt, das geht eigentlich alles schon viel zu weit. Was die vor allem gestört hat, war, dass eben der Hinweisgeber gleichberechtigt wählen kann zwischen dem internen Meldeweg innerhalb des Unternehmens und auf der anderen Seite dieser externen Meldestelle. Und die Unternehmerverbände, die wollen eigentlich, dass die internen Meldewege in dem Unternehmen immer Vorrang haben.
Könnte sich vorstellen, dass solche Punkte dann noch zu Änderungen jetzt des Gesetzentwurfs im Gesetzgebungsverfahren führen werden?
Das ist ja immer so die theoretische Idee von so einer Anhörung, ne? Dass das eben der Rechtsausschuss auch macht, um dann eben als Parlament auch das Ganze noch zu beeinflussen. Ich glaube aber, wenn man sozusagen diese beiden großen Lager der Experten sich anguckt, dann wird das wahrscheinlich eher nicht der Fall sein, weil das sind Positionen, die ich jetzt genannt habe, die sind der Bundesregierung und auch den sie tragenden Fraktionen natürlich vorher schon bekannt gewesen. Und der Gesetzentwurf versucht ja auch erkennbar einen Mittelweg zu finden zwischen diesen beiden Positionen. Es gibt aber natürlich auch andere Dinge, die vorgetragen wurden in der Anhörung, vor allem auch von Wissenschaftlern. Da gab es zum Beispiel den Göttinger Rechtswissenschaftler Simon Gerdemann, der darauf hingewiesen hat, dass auch wenn sich sozusagen diese Begrenzung auf Verstöße, wo es eben um Gefahr für Leib, Leben und Gesundheit geht, erstmal klar anhört, dass das gar nicht immer so klar ist. Sie haben ja vorhin dieses Beispiel gebracht mit dem Falschparken. Klar, das wäre so für sich jetzt noch kein Verstoß. Aber wo man bei einer wortlautgetreuen Auslegung dieses Gesetzes dann schon drüber streiten könnte, wäre, was ist eigentlich, wenn ich jetzt sozusagen in einer Feuerwehrzufahrt geparkt hätte, ne? Und sie hätten sich irgendwie über mich geärgert und hätten jetzt überlegt, haha, jetzt habe ich ihn aber erwischt und das ist ja jetzt ein Missstand, da geht's ja auch um Leib und Leben, da haue ich den jetzt mal in die Pfanne. Ich meine, sowas gibt's ja manchmal unter Kollegen, dass die sich irgendwie jahrelang nicht leiden können und dann, obwohl es jetzt eigentlich gar nicht so richtig um einen beruflichen Missstand geht, dann sowas nutzen könnten. Das fand ich einen interessanten Hinweis und da kann man überlegen, ob das eben auch noch präzisiert werden muss im weiteren Verfahren. Eine andere Sache, die ich wirklich einen sehr, sehr guten Hinweis fand, war von dem Bonner Arbeitsrechtler Gregor Thüssing. Der hat sich genau angeguckt, ab welcher Schwelle kann man sich denn nach dem Gesetz an die Öffentlichkeit wenden? Und da ist eine Sache, wo das erlaubt ist, eine Voraussetzung, wenn das Bundesamt für Justiz als externe Meldestelle nach einer gewissen Zeit nicht darauf reagiert hat. Ja? Und er hat dann problematisiert, ob das eigentlich sein kann, dass nur wenn eine staatliche Stelle nicht schnell genug arbeitet, dass dann eben sofort dieser Gang an die Öffentlichkeit möglich ist, weil es ja manchmal auch Meldungen gibt, die sich im Nachhinein als nicht gerechtfertigt herausstellen und es dann aber natürlich schon so eine öffentliche Prangerwirkung gibt. Und auch das könnte ich mir vorstellen, ist ein Punkt, wo vielleicht die Parlamentarier auch nochmal nachschärfen.
Ja, und man kann sich dann auch vorstellen, dass im Zweifel, wenn dann in diesem Bundesamt für Justiz in der einen oder anderen Abteilung dann die Akten zu lange liegen bleiben, dass im schlimmsten Fall man dann einen Hinweisgeber aus dieser Behörde braucht, der dann eben seinerseits die Öffentlichkeit darüber informiert, dass eben in der Umsetzung jetzt dieser ja sehr vernünftigen Grundsätze des Hinweisgeberrechts dann auch diese Risiken entstehen, die Thüssing beschrieben hat. Ja, in dem Sinne, vielleicht doch würde ich Sie sozusagen versuchen zu reizen, schon ein bisschen auch in die mögliche Praxis zu blicken. Was sehen Sie, wie wird dieses Gesetz wohl in der Rechtsprechung angewendet werden? Worauf wird man dabei achten müssen?
Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend, weil es natürlich ein total neues Gesetz ist und es gibt natürlich diese alten Grundsätze, eben zum Beispiel vom EGMR und die natürlich auch in der Folge dann von anderen Gerichten auch weiterentwickelt wurden. Aber zunächst drängt natürlich dieses Gesetz den Einfluss der Rechtsprechung zurück, weil es jetzt einfach bestimmte Leitplanken gibt, die der Gesetzgeber setzt, wo sich die Gerichte dann nicht einfach durch neue Ideen ohne weiteres so drüber hinwegsetzen müssen. Ich glaube aber trotzdem, dass das Ganze jetzt nicht unbedingt weniger Arbeit für die Gerichte bedeutet, weil zum einen muss man natürlich gucken, wie wird es sein im Vollzug, ne? Da ist natürlich auch grundsätzlich erstmal die Frage, wie viele Fälle wird es da überhaupt geben. Das Bundesamt für Justiz plant jetzt 29,5 zusätzliche Stellen zur Bearbeitung dieser Meldungen ein. Da gibt es jetzt auch schon wieder Experten, die sagen, das ist eigentlich viel zu wenig. Und an den Gerichten geht es ja dann vor allem darum, dass man eben auch diese neuen Begriffe in den Gesetzen dann auch auslegt. Und da kann ich ein Beispiel nennen. Es ist zum Beispiel so, dass ein Gang in die Öffentlichkeit für den Hinweisgeber auch dann gestattet sein soll, ohne vorherige externe Meldung, wenn ein Notfall gegeben ist, der Gefahr irreversibler Schäden oder vergleichbarer Umstände eine unmittelbare oder offenkundige Gefährdung des öffentlichen Interesses darstellen kann. So ist es im Gesetz formuliert. Da ist natürlich die große Frage, was ist denn damit dann genau gemeint? Und das kann natürlich auch von Einzelfall zu Einzelfall sehr unterschiedlich zu verstehen sein, ne? Wir hatten jetzt den großen Skandal im Rundfunk Berlin-Brandenburg. Da kann man sicherlich streiten, ab welcher Schwelle ist denn da jetzt eigentlich das öffentliche Interesse gefährdet? Auch da ist das Ganze ja ins Rollen gekommen durch einen bisher anonymen Hinweisgeber. Also ich denke, dass eigentlich dieses Gesetzgebungsverfahren jetzt der Auftakt ist für sehr, sehr viel spannende Rechtsprechung und in der Folge dann natürlich auch für viel spannende Klausuren, zum Beispiel in den Staatsexamen.
Ja, das werden wir natürlich auch im Auge behalten und wollen mal abwarten, wie lange es dauert, bis wir dann vielleicht, wenn das neue Gesetz verabschiedet ist und wenn es dann die ersten Fälle dann doch auch vor Gericht gegeben hat, bis vielleicht auch dieses Thema für uns ein gerechtes Urteil abwirft.
Ich glaube, das wird nicht lange dauern und zu dem heutigen gerechten Urteil kommen wir ja heute auch noch, aber vorher wird es nochmal literarisch.
Mein Name ist Dr. Tilman Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Die heutige Folge des Einspruch-Podcasts hat für uns in Frankfurt ein bisschen die Atmosphäre einer Redaktionskonferenz. Nicht nur hat der Herausgeber Jürgen Kaube uns etwas berichtet von dem Prozess des Supreme Court in Sachen Andy Warhol, sondern auch Reinhard Müller ist jetzt in dieses Studio gekommen, der sowieso ja sehr, sehr häufig in diesem Studio sitzt als Gastgeber des Einspruch-Podcasts. Und ich möchte jetzt mit ihm sprechen über ein Buch, das er rezensiert hat in der Literaturbeilage der FAZ zur Frankfurter Buchmesse. Ein Buch von Dieter Grimm, dem früheren Verfassungsrichter, die Historiker und die Verfassung. Ein Buch, ja, das offenbar so interessant ist, dass in der FAZ gleich zwei Rezensionen erschienen sind. Zunächst in den neuen Sachbüchern eine Rezension von dem jungen Göttinger Juristen Tristan Wisgott. Und dann kam nochmal in der Literaturbeilage, das kann man ja schon sagen, da werden eigentlich die wichtigsten Bücher besprochen. Insofern erscheinen dort auch die wichtigsten Rezensionen des Jahres. Da war unter den politischen Büchern von dir, Reinhard, eine Besprechung. Ja, die Historiker und die Verfassung. Es klingt vielleicht zunächst ein bisschen trocken. Was ist denn so spannend daran, dass es gleich zwei Rezensenten bei uns in der Zeitung gefunden hat?
Das ist natürlich ein Internum, das wir hier nicht gänzlich offenlegen wollen, aber die FAZ-Leser, die Ultras, wissen natürlich, dass die Zeitung im Grunde aus 5 oder 6 Zeitungen einer besteht. Das heißt, jedes Ressort macht im Grunde sein Ding, natürlich mit Absprachen auch. Aber in dem Fall war es sogar so, dass ich das relativ früh von dem Kollegen Peter Sturm aus den politischen Büchern vorgelegt bekam. Ich habe gesagt, das hört sich interessant an, why not? Und das war so ein klassischer Fall, wo es sozusagen parallel lief, würde ich mal sagen. Das kommt gelegentlich vor. Und es ist natürlich auch ein politisches Buch, beziehungsweise juristische Themen. Man hätte es vielleicht sogar auf Einspruch oder Staat und Recht auch machen können, obwohl es natürlich auch historisch auch bei euch gut passt. Und Dieter Grimm ist ja ein herausgehobener Staatsrechtslehrer, ehemaliger Bundesverfassungsrichter und sehr interessiert, sehr aufmerksam und sehr, trotz seines fortgeschrittenen Alters, immer noch sehr präsent und auch sehr offen für alle möglichen Themen. Das war ja hier eine Vortragsfrucht wohl und die Anregung dann, das mal in Buchform zu pressen. Ein trocken klingendes Thema, aber natürlich, da es den Blick über den eigenen Tellerrand weitet, auch ein spannendes.
Vielleicht ist es ja eben doch kein Zufall, dass aus 2 Ressorts eben gerade dieses Buch auch Interesse gefunden hat. Nicht nur wegen der Person des prominenten Autors, der ja auch immer wieder sicher sowohl gelegentlich auf Staat und Recht, aber auch gerne im Feuilleton, auch selber als Autor bei uns auftritt mit staatsphilosophischen Reflexionen oder auch durchaus ganz konkreten Interventionen, etwa zur Frage der Europäischen Union und der Demokratie. Aber es ist natürlich auch das allgemeine, übergreifende dieses Themas Verfassung, das dann sowohl einen kulturellen Aspekt als selbstverständlich im Kern einen politischen Aspekt hat, aber gerade in der Bundesrepublik, dem Staat des Verfassungspatriotismus, ja, da hat vielleicht dieses Wort Verfassung auch einen noch etwas größeren, prächtigeren Klang. Und genau das, wenn ich es richtig verstehe, ist ja der Ausgangspunkt von Grimm, dass er sagt, ja, natürlich meine Kollegen und ich, die Staatsrechtslehrer, in erster Linie ist das unsere Pflicht, die Verfassung auszulegen und uns da Gedanken zu machen. Aber angesichts der Wichtigkeit des Grundgesetzes für die Geschichte der Bundesrepublik müsste doch auch bei den Historikern in deren Werken, also wenn die Geschichte der Bundesrepublik schreiben, eben eigentlich auch diese Bedeutung der Verfassung sich spiegeln. Das war sozusagen ein bisschen die Ausgangshypothese, die sich aber nicht so ganz bestätigt hat.
Genau, da war er offenbar überrascht, dass das nicht der Fall ist, obwohl er ja am Anfang schreibt, dass keine Frage ist, dass das Grundgesetz, natürlich auch das Bundesverfassungsgericht, eine große Bedeutung haben. Aber wenn man eben reinblickt in die historischen Werke, hier hat er sich allerdings beschränkt. Das kann man natürlich auch kritisieren, aber auch verstehen auf Gesamtdarstellungen der bundesrepublikanischen Geschichte. Und hat da erstaunlich wenig gefunden, was den Einfluss des Grundgesetzes, die Erwähnung, auch der Rechtsprechung natürlich seines ehemaligen Gerichts angeht. Also manchmal eben gar nichts, manchmal wenig, manchmal auch zufriedenstellend, wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Und das hat ihn überrascht, weil das wahrscheinlich aus dem Horizont, muss man sagen, eines ehemaligen Verfassungsrichters, aber auch eines Staatsrechtslehrers eben dann doch anders ist, die Zentrierung auf die Verfassung. Man sieht alles aus der Brille des Rechts, man sieht alles aus der Brille der eigenen Fachbruderschaft. Das würde ich ja auch für mich, oder vielleicht siehst du das auch als Historiker so, das liegt ja auch nahe erst einmal. Und das ist dann gerade spannend, wenn man in solche Darstellungen schaut und sieht, wie anders das anscheinend, das kann ja nachlässig sein, kann sein, es kann auch richtig sein. Auch schwer zu überprüfen letztlich auch, wenn bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen, was die jetzt genau für Ursachen hatten oder was der Einfluss eines Urteils etwa war, ist ja auch schwierig. Aber ihm ging es ja um die Erwähnung und wie das dann gewertet wurde.
Ja, ich habe auch den Einwand tatsächlich auch gehört gegen das Buch, dass er es sich, jetzt sehr zugespitzt gesagt, so ist es nicht geschrieben worden, vielleicht ein wenig leicht gemacht hat, indem er sich auf diese Gesamtdarstellungen konzentriert hat. Aber auch da kann man natürlich wieder sagen, das sage ich tatsächlich jetzt als jemand, der Geschichte studiert hat, diese Gesamtdarstellungen sind natürlich dann auch Synthesen in einem spezifischen Sinne, dass man eben wirklich gerade in denen natürlich das Wichtigste und das Allgemeinste und auch die dann durch die mehr als 7 Jahrzehnte der Geschichte der Bundesrepublik durchgehenden Themen natürlich auf jeden Fall finden möchte. So reizvoll das sicherlich wäre, wie angeregt worden ist, dann auch etwas mehr ins Detail noch der spezielleren Forschung zu gehen, dass also solche Historiker, um nur mal einige Namen zu nennen, wie Ulrich Herbert, Hans-Ulrich Wehler, Andreas Rödder, also diejenigen, zu denen man dann eben auch in den Buchhandlungen gehen würde, wenn man eben sagt, ja, haben Sie mal in einem Band eine Darstellung der deutschen Nachkriegsgeschichte. Dann werden einem ja genau diese Bücher angeboten. Und dass da dann eben doch die Verfassung aus Grimms Sicht nicht ganz so wichtig ist, wie man vielleicht erwarten könnte, das scheint mir schon ein wirklich interessanter Befund auch zu sein.
Die Frage ist ja auch, worauf haben sich dann die Historiker wieder gestützt, wenn die sich auf andere Werke, vielleicht auch Medien beziehen, die auch eben das Verfassungsgericht vielleicht anders als die FAZ nicht so in den Mittelpunkt stellen, und die Rechtsprechung hat das wieder, ist das vielleicht auch nur eine Frage der Quellenauswahl. Aber in der Tat, das ist ganz interessant. Vielleicht würden umgekehrt ja Historiker bei einigen, es ist vielleicht auch schwierig, der Vergleich, würden auch sagen, so wichtig war die Verfassung eben auch nicht. Und das spiegelt sich dann eben auch hier. Ja, aber es ist eben ein anderer Blickwinkel. Und wie gesagt, diese Kausalität der Bedeutung ist, glaube ich, auch in der Tat nicht immer leicht messbar.
Ein Ausgangspunkt, soweit ich weiß, von Grimms Beschäftigung mit diesem Thema war übrigens, das kann man dann, glaube ich, doch auch in so einem Podcast der FAZ erwähnen, war tatsächlich auch ein Projekt der FAZ vor einigen Jahren, als der berühmte Bielefelder Historiker Hans-Ulrich Wehler, mittlerweile verstorben, als der seine große deutsche Gesellschaftsgeschichte, die schon um 1800 einsetzt und dann eben eigentlich eine deutsche Gesamt- und Nationalgeschichte in den großen und ernsten Epochen des 19. und 20. Jahrhunderts ist, als er die mit einem relativ schmalen, aber durchaus auch sehr thesenfreundlichen Band abschloss über die Geschichte der Bundesrepublik und auch der DDR. Damals haben wir bei der FAZ noch keine Podcasts gemacht, aber haben eben auch schon ein bisschen experimentiert mit neueren multimedialen Formaten und haben damals im Internet eine Diskussion geführt mit dem eben unter Beteiligung auch dieses sehr streitfreudigen, auch in dem Sinne eben musterdemokratischen Historikers Hans-Ulrich Wehler über die Thesen dieses Buches und haben Kollegen von ihm, eben nicht nur Historikerkollegen, eingeladen, da mitzumachen. Und da machte dann eben Grimm die Beobachtung, dass gerade bei Wehler, und das ist dann interessant, weil Wehler eben nicht ein klassischer Politikhistoriker ist, sondern eben auch gesellschaftliche Strukturen ausdrücklich im Grunde ins Zentrum des Werkes stellt, dass eben bei Wehler dann auch in seiner Architektur dieses Werkes, wenn man das Inhaltsverzeichnis eben aufschlägt, da ist dann zum Beispiel die Wirtschaft eben dann so eine ganz zentrale Säule, an der man sozusagen gar nicht vorbeisehen kann. Und da fiel dann Grimm auf, dass das Recht da eben nicht diese ausdrücklich strukturierende Rolle spielt. Kann man vielleicht aber diesen Befund, um nochmal ins Allgemeine die Sache zu wenden, kann man dem Befund vielleicht auch etwas Positives abgewinnen, möglicherweise in dem Sinne, Historiker, die Geschichte eines Staates schreiben, schreiben ja vor allem die Geschichte von Konflikten. Spiegelt sich vielleicht doch auch die Akzeptanz der Verfassung, die Akzeptanz auch des Bundesverfassungsgerichts darin, dass eben für eine Geschichte in klassischer, bis auf Thukydides zurückgehender Tradition, wo eigentlich immer eben der Krieg und andere Formen von Streit den Stoff der Geschichte hergeben, dass da den Historikern eben die Verfassung bei der Bundesrepublik nicht als erstes ins Blickfeld kommt.
Ja, das kann man vielleicht wirklich sagen. Das ist ja auch kein zerstrittenes Gericht in der Regel, ganz selten. Und das interessiert dann, glaube ich, eher eine Fachöffentlichkeit. Und das mit Abstand beliebteste Verfassungsorgan, das könnte wieder dafür sprechen, dass seine Bedeutung auch höher ist, aber es könnte auch dafür sprechen, dass das so hingenommen wird und dass das Grundgesetz eine Erfolgsgeschichte ist, das erkennt ja auch, also das setzt sozusagen Grimm ja auch voraus und vielleicht setzen das eben auch die Gesamtdarstellung mehr oder weniger voraus. Aber klar ist natürlich auch, das ist auch ein Punkt von Grimm, so Sachen wie Gleichberechtigung oder auch, dass das Verfassungsgericht ja den anderen einfachen Gerichten der ordentlichen Gerichtsbarkeit, die teilweise auch wirklich noch mit fragwürdigen Richtertypen teilweise besetzt waren, erst das Grundgesetz sozusagen klar machen und musste aufzwingen, musste also den Wert von Gleichheit, Berechtigung, Freiheit, vielleicht auch, dass der Zeuge kein Angeklagter, also wie man im Gerichtssaal miteinander umgeht, auf rechtliches Gehör. Und dass das erst dann eingesickert ist, aber das ist vielleicht auch ein Prozess, der schwer sichtbar zu machen ist. Klar, aber es gibt sicherlich auch Urteile und Sachen, die vielleicht mal mehr hätten herausgestellt werden müssen. Auf der anderen Seite hatte ich auch an einer Stelle erwähnt, dass Grimm auch sehr streng ist, wenn er an einer Stelle etwas sagt bei der Wiedervereinigung, dass es eben bei, da ging es ja um die Frage Beitritt nach Artikel 23 oder neue Volksabstimmung nach Artikel 146, und dann sagt er eben, dass das nicht nur um zwei Wege geht, sondern um zwei Konzepte, das sei nur bei Winkler gesehen worden. Man kann natürlich sagen, gut, das ist jetzt ein Unterschied vielleicht, wobei der Weg ja auch ein anderes Konzept voraussetzen kann. Aber immerhin ist es gesehen worden und das war ja auch eine große Debatte. Aber klar, also das ist schon richtig. Man könnte auch sagen, das zeigt, dass die Verfassung angenommen wird und nicht im Streit steht. Das Verfassungsgericht auch nicht.
Der Streit wird dann in Institutionen trotzdem geführt, wird auch in wissenschaftlichen und intellektuellen Gemeinschaften bei aller Verbundenheit, sicher auch im Verfassungspatriotismus geführt. Da ist dann für die Freunde des Buchgeschäfts dann doch auch ganz interessant, dass Dieter Grimm sich in diesem Buch, was im C.H. Beck Verlag erschienen ist, der Verlag, der ja der wichtigste juristische Verlag in Deutschland ist, aber auch, kann man schon, glaube ich, sagen, der wichtigste Verlag für geschichtswissenschaftliche Literatur, ein Verlag, der also selber da so eine Brückenfunktion hat, dass Grimm sich über weite Strecken eben auch mit Büchern aus dem Beck Verlag da beschäftigen konnte, also mutmaßlich sich noch nicht mal die Bücher kaufen musste, über die er dann schreibt, also Winkler oder Wähler sind ja dort erschienen. Ja, als letztes vielleicht nochmal eben im Sinne der sozusagen der Arbeits- und intellektuellen Gewaltenteilung dann an dich als Juristen und auch Verantwortlichen für die staatsrechtlichen Themen in der Zeitung, von mir eben als dem studierten Historiker neugierig gefragt. Wir haben ja nun auch einige Historiker unter unseren Mitarbeitern. Wenn du dir was wünschen dürftest, wie die Historiker den Impuls von Grimm aufnehmen und eine bestimmte Entscheidung oder eine Periode vielleicht des Gerichts oder eine bestimmte Frage mal eben zum Thema von nicht juristischer Zeitgeschichte machen würden. Was würde dir vielleicht einfallen?
Ja, vielleicht, obwohl das auch schon angefangen wurde, die Soziologie oder die biografische Konstellation der Richterschaft. Ich glaube, da gibt's auch schon was, das überblicke ich jetzt nicht so ganz, aber man könnte natürlich nochmal schauen, Herkünfte, Verwebungen, Verstrickungen früher. Das ist ja auch in neuerer Zeit rausgekommen, dass doch nicht alle ganz unbefleckt waren, was immer das heißt. Aber vielleicht das Innenleben der Senate. Da gab es auch mal ein interessantes Buch, das von einem, ich glaube auch von einem Nichtjuristen, oder der hat gute Zugänge offensichtlich gehabt, vielleicht auch andere, als sie ein Jurist hätte. Also vielleicht könnte man das Gericht mal aus der nichtjuristischen Ecke betrachten. Und da käme vielleicht auch für Juristen etwas Spannendes heraus.
Ja, vielen Dank, lieber Reinhard. Ein Buch, was wir wirklich empfehlen können zur Lektüre. Und ja, sehr bald wirst du dann ja wieder hier den Gastgeber im FAZ-Einspruch-Podcast geben.
Den Co-Gastgeber, sagen wir. Vielen Dank, Patrick.
Danke. Jetzt kommen wir zum gerechten Urteil. Herr Klenner, heute geht es um einen Freispruch.
Um einen Freispruch des Amtsgerichts Beckum von der vergangenen Woche. Und das ist sozusagen der Schlusspunkt gewesen in einem Fall, der vor 4 Jahren, auch im Herbst, ziemlich genau vor 4 Jahren, für ziemlich viel Aufsehen gesorgt hat. Und zwar ging es damals darum, dass ein 30 Kilogramm schwerer Fuß einer Warnbarke von einer Brücke geworfen wurde auf das Auto, und zwar auf das Auto des jetzt in dem Prozess Angeklagten. Und natürlich diese Windschutzscheibe schwer beschädigt hat, aber nicht durchbrochen. Und der Fall hat damals eine sehr, sehr große Debatte über gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr ausgelöst.
Und damals, als man zuerst diese Nachricht hörte, dachte man natürlich, dieser Autofahrer sei Opfer einer Straftat, und zwar einer besonders gruseligen Straftat geworden, weil man sich das ja so vorstellte. Da waren die Täter oben auf der Brücke. Die haben dann gewartet und gut, man könnte sich auch vorstellen, man wartet auf jemanden, den man schädigen, den man vielleicht sogar töten will. Aber hier schien es ja eher danach auszusehen, die hatten sich irgendein Auto ausgesucht. Und gerade diesen Mann hat es getroffen und hat dann anscheinend noch Glück im Unglück, dass er mit dem Leben davonkam. Aber das war ja dann erstmal die erste überraschende Wendung in dieser Angelegenheit, dass dieses anscheinende Opfer dann doch hier zum Angeklagten wurde. Wie kam es dazu?
Das lag vor allem an einem Gutachten. Und zwar gab es einen Gutachter, der sozusagen mehrere Wurfversuche unternommen hat, um das Ganze nachzustellen. Und der hat gesagt, es ist einfach nicht möglich, dass wenn eine so schwere Barke von einer Brücke 5 Meter hoch geworfen wird, dass dann nicht ein krasserer Schaden entsteht. Also in seinen Simulationen wurde immer diese Scheibe durchbrochen, Und das hat dann dazu geführt, dass die Staatsanwaltschaft zumindest zunächst der Auffassung war, das Ganze müsse vorgetäuscht sein. Und der Anklagevorwurf war dann auch Vortäuschen einer Straftat gemäß Paragraph 145d Strafgesetzbuch. Gab noch sozusagen ein zusätzliches Indiz, was vielleicht erstmal in die Richtung deutete. Es war nämlich so, dass der Angeklagte kurz nach der ganzen Sache auch von der Opferschutzorganisation Weißer Ring eine Unterstützung von 4.000 Euro bekommen hatte.
Und jetzt gab es aber, als das Amtsgericht dann verhandelte, die zweite überraschende Wendung. Der Autofahrer wurde freigesprochen. Warum?
In dem Fall wurde deutlich, dass es auf jeden Fall mehrere Ungereimtheiten gab. Ja, also das war auch in dem Prozess erkennbar, vor allem dann eben in der mündlichen Verhandlung. Und natürlich ist erstmal das, was der Gutachter da festgestellt hat, nicht von der Hand zu weisen. Das ist einfach eine sehr atypische Situation, dass wenn ein so schwerer Gegenstand darunter gefeuert wird, dass der nicht eine krassere Zerstörung anrichtet. Jetzt gab es aber eben auch Indizien, die den Angeklagten entlastet haben. Zum einen eine Schnapsflasche, wo der Deckel auf der Brücke zu finden war, die Flasche selber dann auf der Straße. Das heißt, die war wahrscheinlich kurz vorher darunter geworfen worden. Also, dass da irgendjemand irgendwas geworfen hat, scheint so gewesen zu sein. Und es gab auch Schleifspuren dieses Barkenfußes am Brückengeländer. Und wenn man das wiederum mit dem Gutachten hätte zusammenbringen müssen, dann hätte es quasi so sein müssen, dass dieser Angeklagte sich tatsächlich erst die Mühe gemacht hat, das über dieses Brückengeländer zu wuchten, runter auf die Straße zu werfen und dann auf der Straße abermals das wieder aber nur so leicht auf die Windschutzscheibe hätte werfen müssen, dass die gerade dann nicht durchbricht. Und da hat der Richter dann irgendwie gesagt, Moment, das ist so unwahrscheinlich vom Ablauf her, da habe ich dann doch Zweifel. Und diese Zweifel hat er dann auch zu erkennen gegeben.
Zumal das dich doch auch im zwar frühmorgendlichen, aber doch auch eigentlich im normalen Straßenverkehr abgespielt hat.
Richtig.
Dass man sich jedenfalls nicht in so einer Modellsituation zu tun hat, wo eben das Auto, die Brücke und die Barke eben wirklich allein auf der Welt sind und dann auch alle Zeit der Welt für diesen mutmaßlichen Täter dann wäre dann eben, ohne dass es da vielleicht doch Zeugen gäbe, dann diese umständliche Aktion zu vollziehen. Ja, wir reden ja hier doch von einem sehr, sehr erheblichen Vorwurf, und dass dieser Mann jetzt diese ganze Zeit über in diesem anscheinend eben doch unbegründeten Verdacht stand, war ja doch auch eine erhebliche Belastung für ihn. Man würde sich dann vielleicht im Sinne der Gerechtigkeit nicht nur des Urteils, sondern auch der gesamten Arbeit der Justiz vielleicht wünschen, dass diese Schwäche dieser Anklage schon vorher erkannt worden wäre. Man kann es natürlich auch umdrehen und sagen, ja, dafür sind dann ja gerade solche Verhandlungen da, dass sich eben dann auch da diese Schwächen von solchen Argumenten und Konstruktionen zeigen. Wie war das denn? Was hat man erfahren jetzt über den Gang der Verhandlung, der dann eben zu dem Urteil führt? Wie hat der Amtsrichter sozusagen ihres Wissens das dann auch herausgefunden, dass er eben doch besser da ein freisprechendes Urteil verfassen sollte?
Er hat das Ganze einfach nochmal sehr aufgedröselt, auch durch eine Zeugenbefragung. Er hat vor allem auch den Leiter der Mordkommission, die eben damals ermittelt hat, befragt. Und da wurde dann eben deutlich, was ja erstmal auch verständlich ist, dass dieser Leiter der Mordkommission halt diesem Sachverständigengutachten erstmal ein sehr, sehr hohes Gewicht zukommen hat lassen. Und das ist im Justizalltag auch überhaupt nicht ungewöhnlich und auch in der Ermittlungsarbeit der Polizei nicht, dass natürlich solche Sachverständigengutachten, die ja auch eingeholt werden, um ja im Grunde etwas herauszufinden über einen im Grunde ja naturwissenschaftlichen Ablauf, nämlich wie ist das halt hier mit der Fallhöhe und mit der Wirkung, dass dem erstmal ein hohes Gewicht zugesprochen wird. Trotzdem müssen natürlich auch immer entlastende Punkte berücksichtigt werden. Und da gibt es durchaus manchmal dann auch die Situation, dass das vielleicht im Ermittlungseifer auch ein bisschen untergeht. Und das war hier offenbar der Fall. Und als der Richter dann eben den Eindruck hatte in der mündlichen Verhandlung durch diese Befragung, hat er aber auch sehr, sehr gut reagiert. Er hat nämlich das Ganze unterbrochen, hat eine Erörterung zum Verfahrensstand mit den Verfahrensbeteiligten angesetzt. Und die Folge war dann auch, dass sogar die Staatsanwaltschaft, die ja ursprünglich eben hinter dieser Anklage stand, dann auch gesagt hat, okay, wir plädieren jetzt auch auf Freispruch. Und als dann alle für Freispruch plädiert hatten, kam es dann auch zum Freispruch noch am selben Tag, obwohl eigentlich auch weitere Verhandlungstage angesetzt waren. Und das, denke ich, passt dann auch dazu, dass es eben heute auch unser gerechtes Urteil ist. So oft machen wir ja eigentlich keine Freisprüche, aber ich finde, in dem Fall sieht man dann eben auch sehr gut mal, wieso ja so eine Befragung in der mündlichen Verhandlung eben auch wirken kann und wie es einem Fall auch eine komplette Wendung geben kann. Und gerade auch für Referendare, die ja auch darauf trainiert werden, wie macht man eben eine Beweiswürdigung, denen ja auch verschiedene Dinge wie eben so ein Sachverständigengutachten oder auch Zeugenaussagen in einer Klausur dann auch an die Hand gegeben werden und die dann auch gewürdigt werden sollen, die können, finde ich, an dem Fall auch gut sehen, ja, wie wichtig es dann eben auch ist, auf jeden einzelnen Beweis auch einzugehen.
Wir wollen natürlich jetzt hier keinen Hörer auffordern, im eigenen Selbstversuch das auch nochmal auszuprobieren, was dieser Gutachter da dann eben ausprobiert hat. Ich gebe zu, als ich schon von dem Fall las, hatte ich mir auch so laienhaft überlegt, naja, das ist ja doch eine ziemlich aufwendige Sache, aber man stellt sich ja doch die Naturgesetze, wenn man es mit so einer schweren Sache und der Schwerkraft zu tun hat, ja eben nicht nur als stabil, sondern letztlich auch als ziemlich einfach vor. Insofern als Laie gebe ich zu, dass ja auch ich wahrscheinlich gar nicht irgendwie gedacht hätte, wenn man in einer solchen Frage, wie schwer ist der Einschlag von so einem Ding, wenn das eben so senkrecht herunterfällt, dass man da doch genauer hingucken muss. Also wie gesagt, obwohl es immer noch jetzt ja ein Rätsel ist und man auch nicht genau weiß, wie jetzt der Gutachter damit umgeht, was ihm dann letztlich hier nachgesagt worden ist, aber sozusagen Reflexion über Modelldenken, immer noch mal einen Schritt zurückgehen und sich zu überlegen, was sind eigentlich die Voraussetzungen, unter denen auch solche Versuche, selbst Gedankenexperimente angestellt werden. Vielleicht ist das ja auch so eine kleine Lektion, die man hier aus diesem gerechten Urteil ziehen kann.
Auf jeden Fall, das glaube ich auch. Wir sind jetzt am Ende unserer heutigen Sendung und nutzen das für einen Hinweis. Wie schon eingangs versprochen, die Stiftung der Hessischen Rechtsanwaltschaft schreibt aktuell einen Aufsatzwettbewerb für Jurastudenten, Doktoranden und Rechtsreferendare aus, wo es 10.000 Euro Preisgeld gibt. Das Thema lautet Englisch, Genderdeutsch oder Maschinencode, brauchen wir eine neue Rechtssprache? Also ein heißes Thema, und wer zu diesem heißen Thema kluge Gedanken hat, kann die aufschreiben und bis zum 31. Dezember einen Aufsatz an die Stiftung schicken. Aus den Gewinnerbeiträgen, die dann vom Juror der Stiftung ausgewählt werden, wird auch eine Auswahl dann im Frühjahr im FAZ-Einspruch-Magazin in gekürzter Fassung veröffentlicht, und die komplette Ausschreibung verlinken wir auch in dem Artikel zu unserem Podcast.
Wie immer freuen wir uns über Feedback zu unserer Sendung. Bitte schicken Sie doch Ihre Rückmeldungen gerne an die E-Mail-Adresse einspruchpodcast@faz.de. Wer möchte, kann uns dort auch eine Sprachnachricht mit einer Frage zu einem Rechtsthema schicken. Wir werden dann versuchen, in einer künftigen Sendung genau diese Frage zu beantworten.
Und wie immer gibt's nicht nur eine E-Mail-Adresse, die Sie sich merken sollten, sondern auch noch eine Internetadresse, und zwar frankfurterallgemeine.de/referendariat. Da finden alle, die eine Referendarstation bei der FAZ absolvieren wollen, interessante Infos. Und unsere Referendare, auch das wurde ja heute in der Sendung schon deutlich, haben eben auch die Möglichkeit, dann vielleicht auch mal Gastbeiträge fürs Einspruchmagazin zu schreiben oder auch an den Sitzungen der Einspruchredaktion teilzunehmen.
Für heute bedanken wir uns fürs Zuhören und wünschen Ihnen eine schöne Woche.
Von mir auch eine schöne Woche, und bleiben Sie Einspruch treu.
Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.